Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Wegebedarf bedeutet auch, seinen Werten und seiner Strategie treu bleiben. Herzlich willkommen zur nächsten Folge, Folge Nummer 60. Heute ist der 10. März 2022. Am 10. März haben Alexander der Große, Josef Freier von Eichendorff und ich Geburtstag. Das berühmte Stück von Josef Freier von Eichendorff, das aus dem Leben eines Taugenichts, war vielleicht mal ein Stück weit Vorbild von mir, mit welcher Freiheit man denn leben kann. Ansonsten mag ich diese Folge zu meinem 60. Geburtstag, die Folge 60, dafür nutzen, mal mit euch über die Erlebnisse und Erkenntnisse aus den letzten 60 Jahren zu sprechen und euch ein paar Einblicke in den Uli 1.0, 2.0, 3.0 und 4.0 zu geben, die Wegebedarfe bei den Änderungen von einer Phase in die andere zu beleuchten und gleichzeitig, und das ist eigentlich die Botschaft, zu gucken, was war denn da eigentlich der rote Faden dahinter und was hat mich denn an Werten die ganze Zeit begleitet.
Wegebedarf, der Podcast, der Rucksack.
Man sagt ja, 60 sei das neue 40. Ich gebe ja zu, dass mir das irgendwie emotional näher ist und 60 hört sich in meinen Ohren ja schwer alt an. Ich glaube, zumindest Eigenbild habe ich das geschafft, im Kopf einigermaßen jung zu bleiben. Und was mich neulich getröstet hat, war ein Podcast von Greta Silver, die ja mit 66 noch einen Videoblog angefangen hat und Hunderttausende von Followern hat. Da fand ich eine sehr nette Sequenz, als sie erzählt hat, dass es dieselben 30 Jahre seien zwischen 30 und 60 und 60 und 90. Nur die nächsten 30 Jahre wären die cooleren, weil in der Regel das Haus abbezahlt ist, man die Karriere schon hinter sich hat, man niemand mehr etwas beweisen muss. Man kann dann einfach so sein Leben leben, wie man das gerne hätte. Das war mir sehr sympathisch. Also von da mag ich euch mit auf die Reise nehmen, meine letzten 60 Jahre und auch aufzeigen, dass es ein paar Grundwerte gibt, die sich immer durchgezogen haben, zumindest mal ab meiner aktiven Gestaltung. Deswegen fange ich erst in meinem 15. Lebensjahr an, von Uli 1.0 zu reden. Vorher war einfach Kindheit, aber da sage ich gleich noch ein paar Takte dazu. Und das sind ein paar Werte, die heißen Freiheit, Fairness, Kooperation, Nutzen und auf Augenhöhe agieren. Was mich immer geleitet hat, war die EKS-Strategie nach Wolfgang Mewes, später Professor H.C. Wolfgang Mewes, der an der Natur angelehnt, die manchmal, sag mal, engpasskonzentrierte Strategie, ursprünglich hieß sie mal energokybernetische Strategie. Und irgendwie bin ich da 1984 mal drüber gestolpert und habe die seitdem immer wieder intuitiv oder bewusst neu angewendet. Und die hat 4 Prinzipien und 7 Stufen. Und in meinen Lebensphasen sind die immer präsent gewesen. Mal mehr oder weniger stark. Und das mag ich euch gleich aufzeigen. Und dann natürlich auch als logischerweise Tipp zur Selbstbeschäftigung mit auf den Weg geben. Das Prinzip Nummer 1 ist spitz statt breit. Also im Prinzip Spezialistentum statt Generalist. Lieber sehr spitz in den Markt wie sehr breit vergleichbar. Prinzip Nummer 2 ist, immer den wirksamsten Punkt zu finden. Also wo kann man denn ansetzen? Was sind denn die passenden Stärken da dazu? der Prinzip Nummer 3 wäre Engpassfaktoren. Wo ist denn der größte wirksame Hebel? Wenn ich nur auf übertragen mal auf Pflanzen, wenn eine Pflanze zu trocken steht, Engpassfaktor erreicht, zu trocken, dann nützt es nichts, wenn ich die dünge oder umtopfe oder sie pflege, dann braucht die einfach Wasser. Und wenn die Wasser hat, dann wächst die weiter. Und wenn man dieses Prinzip der Engpassfaktoren auf sich selber, auf Unternehmen anwendet und immer guckt, was ist denn der Engpass, den man gerade beseitigen muss, damit es weitergeht, hat man immer automatisch auch den wirksamsten Punkt. Prinzip Nummer 4 ist die Kundennutzen oder die Nutzenmaximierung vor der Gewinnmaximierung. Das finde ich von der Grundhaltung einfach extrem wichtig. Es funktioniert einfach. Die 7 Stufen sind: Stufe 1 ist, sich über seine Stärken, seine Eigenschaften bewusst zu werden. Stufe 2 ist, zu gucken, wo ist denn dafür das potenziell erfolgversprechendste Geschäftsfeld. Stufe 3 ist, wo gibt es denn dafür die erfolgsversprechenden Zielgruppen oder die Zielgruppe. Stufe Nummer 4 ist, wo ist denn gerade der Schmerzpunkt, der KBF, der Kittelbrennfaktor in dieser Zielgruppe. Stufe 5 ist Innovationsstrategie, wie kann man denn diesen Painpoint, diesen Schmerzpunkt, wie kann man denn den intelligenter, besser, schöner lösen mit den 4 Prinzipien von oben. Nummer 6, die Kooperationsstrategie, mit wem gemeinsam kann man denn Synergien finden, um genau in dieser Zielgruppe noch mehr Nutzen stiften zu können. Und Stufe Nummer 7 ist, was ist denn eigentlich hinter diesem Schmerzpunkt und hinter diesen Lösungen das konstante soziale Grundbedürfnis oder mal am Beispiel gemacht, Leute wollen ja keine Autos, sondern die wollen individuelle Mobilität. Und wenn man das immer mal auf so eine neutrale Stufe überträgt, dann finden sich tatsächlich eine Menge neue Geschäftsfelder.
Wegebedarf, der Podcast, Spurensuche.
Fangen wir mal mit der Kindheit an. Ich bin 1962 geboren und wenn man sich das Umfeld 1962 anguckt, dann sind es die klassischen 60er Jahre. Wer im Fernsehen läuft, Bonanza und Flipper und Black Beauty und Lassie. Die Leute trinken Cognac und rauchen Zigarren. Wir haben den Herrn Adenauer immer noch als, glaube ich, war noch in der Zeit immer noch als Bundeskanzler. Wir haben Nierentische, wir haben die passende Musik. Wir essen Erdnussflips. Die Jungs haben noch kurze Lederhosen an, wir gehen im Wald spielen, strollen durch irgendwelche Wiesen, haben natürlich kein Handy, sie kommen abends mit zerschürften Knien, aber glücklich wieder nach Hause, haben den Bach aufgestaut oder irgendeine Baubude aufgebrochen und da plötzlich irgendein Räuberlager drin eröffnet. Das war eine Aufbruchszeit, das war sozusagen, da ging es uns gut, da war richtig... Richtig, was los? Man spielt mit der Eisenbahn, hat Legos, und so. In meiner Familie bin ich sehr behütet aufgewachsen und sehr bürgerlich, alles sehr rheinländisch, katholisch. Natürlich hat man gescheitelte Haare und war sehr adrett gekleidet. Das lag auch schon daran, weil der eine Opa, also der Vater meiner Mutter, ein Herren- und tatsächlich hieß es so, Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft hatte. Da war man immer sehr adrett angezogen. Und mein anderer Opa, also der Vater meines Vaters, der war Postbeamter und nebenbei auch, heute würde man sagen, Mediator. Auch ein sehr ordentlicher, bürgerlicher Mensch. Also jetzt von Innovationen sind wir da alle weit weg. Das war alles sehr brav und sehr bieder. Als ich 9 war, haben meine Eltern ein Geschäft in Koblenz übernommen. Da mussten wir dann auch später umziehen. Dann änderte sich sehr viel. Das war jetzt kein selbstgewählter Wegebedarf, sondern das war, fand ich, ein harter Einschnitt, weil aus dieser behüteten häuslichen Einfamilienhaus-Atmosphäre, wo wir im Haus von Opa und Oma mitwohnten und alles tatsächlich sehr brav und behütet war, waren wir plötzlich, Koblenz-Lützel ist ja sowas wie, im Nachhinein würde ich sagen, so ein bisschen was damals wie die Bronx von Koblenz. Hinten raus hat man eine Bimssteinwand und blickt auf die Moselbrücke. aber quasi von unten drunter, weil wir da quasi unter der Brücke wohnten. Und vorne raus sah das auch nicht viel besser aus. Jedenfalls hatte mein Vater die Chance, einen Autoteile-Handel zu übernehmen. Der damals war er Angestellter in einer Firma, die Gelenkwellen verkaufte. Und einer seiner Kunden hat ihm dann das Geschäft angeboten. Und da war er Mitte 30 und hat diese Chance einfach genutzt. Wir hatten da mal eine Zeit lang eine Haushälterin, die aus Schlesien kam und einen wilden Dialekt hatte, aber irgendwie mit uns Kindern nicht zurecht kam, so 3 Pence. Ich war damals ja 9, mein Bruder war dann 11 und meine Schwester war 6 Jahre alt. Also die war dann etwas überfordert. Und als dann über dem Geschäft eine Wohnung frei wurde, zogen wir dann da hin. War eine stressige Phase, weil zum einen hatte ich in der Schule nicht wirklich Anschluss gefunden. Ich kam erst in die 4. Klasse dann dazu vom Schulwechsel. Und die wussten, sie sind dann bald auch weg, weil es dann geht ja in die nächste weiterführende Schule, ins Gymnasium oder wo auch immer hin. Abends habe ich dann schon mal angefangen zu helfen, im Laden Geld zu zählen, Kasse zu machen, später Kommissionen zu richten. Ja, in Summe war es eine relativ, fand ich, unglückliche Zeit, weil das war alles ziemlich stressig für meine Eltern mit dem Aufbau des Geschäfts. Der Übergeber, der Friedrich Hattenbrock hieß, der Mann, das ja so klassische Unternehmertyp von früher, dicker Mercedes und pomadierte, schwarz gefärbte Haare mit einem sehr akkuraten Scheitel gezogen. Hatte immer einen Kittel an und war sehr bestimmend. Hattenbrock, wer sind Sie denn? Was kann ich denn für Sie tun? Also immer sehr bestimmend. Da hatte meine Mutter schwer dran zu knacken an ihm. Mein Vater kam mit ihm besser zurecht. War schwierig, dann 3 Kinder daheim, also hier meine Geschwister und meine Mutter war den ganzen Tag noch im Laden und hat dann auch noch die Schwiegereltern versorgt, die dann nach und nach zu Pflegefällen wurden. Also das war mega stressig und das haben wir als Kinder natürlich ja, mehr oder weniger indirekt mit ausgebadet, aber da kann ja jetzt keiner was dafür. Gelebt habe ich überwiegend von Pommes und Mayo und Schokolade, war dann ein, ich sag's mal, ein bisschen abfällig, ein kleines dickliches Teenagerkind, pickelig und dicklig. Ja, die dicken Oberschenkel habe ich immer erklärt, ich würde so viel Fahrrad fahren. Nein, das war mehr die Pommes und Mayo. Ja, irgendwie hatte ich auch im Mannschaftssport in der Schule nicht so wirklich Anschluss gefunden. Also das war so ein bisschen, ja, und meine Noten waren auch sehr mäßig. Spaß hatte ich, als ich dann mit Reiten angefangen hatte, weil irgendwo hatte ich mir überlegt, irgendwann muss ich ja mal was tun. Und ja, in der Schule war auf einem rein Jungen-Gymnasium, da hatte ich wenigstens beim Reiten dann auch den ersten Spaß zu, den ersten Kontakt zu Mädels. Das war dann auch mal was anderes. Und dann wendete sich das auch ein wenig, also dann wurde das Licht auch wieder heller. Das war so bis, ja, da war ich 14, 15, 16, eher, ja, 14, 15, genau. Dann kam ein neuer Mitschüler in die Klasse und dann begann auch für meine Begriffe die Phase Uli 1.0, nämlich der Tramper und Globetrotter, weil dieser junge Mensch, der nahm mich mit zu einem älteren Herrn, Sheriff haben wir den genannt, der war mal Oberlandesgerichtsdirektor, warum auch immer den Sheriff genannt haben, weiß ich nicht, der gab Latein-Nachhilfe, aber eigentlich war das nur die Tarnstation für so ähnlich wie Pfadfinder für den Neruta Wandervogel. Da bauten die ein oder andere Gruppe auf und da waren ein Haufen spannende Leute, die weltweit auf, wir haben dann immer Fahrt unterwegs waren. Heute würde man sagen, so Hiken, Triken, Globetrotter, früher haben wir das genannt, die sind auf Fahrt. Und das fand ich irgendwie, die waren völlig anders. Und das fand ich total faszinierend, weil die irgendwie lockerer drauf waren, die waren freier, die waren unterwegs, die waren nicht so bürgerlich spießig, sondern die waren irgendwie anders. Und dann luden die mich ein zu einer Nachtwanderung an Christi Himmelfahrt. Dann sind wir dann nachts irgendwie durch das Beibachtal im Hunsrück gelaufen. Ich bin dann mehrfach in der Nacht, weil ungeübt, in den Bach gefallen. Und seitdem habe ich dann den wunderbaren Spitznamen oder Fahrtennamen der Wassermann. Und früh morgens kam er dann zum Sonnenaufgang auf der Burg Waldeck an. Und das fand ich ja total faszinierend, dass da Jugendliche sich eine eigene Burg bauen und dass das irgendwie Teil der Jugendbewegung war. Da konnte ich natürlich Tonnen von Büchern lesen und mich da einarbeiten und denken und so. Ja, das war eine völlig andere Welt. Die hatte mit dem bis jetzt erlebten normalbürgerlichen Umfeld relativ wenig zu tun. Die waren überall weltweit unterwegs und ziemlich lockere Leute. Ich bin da auch schon im Sommer dann die nächste sogenannte Großfahrt, 6 Wochen mit nach Portugal mit unterwegs gewesen und habe dann erlebt, wie das ist, wenn man dann so mal nicht mit dem Elternurlaub, sondern mit Rucksack und in der Sierra Estrella wandern und tolle Leute kennenlernen und wirklich eine Art von Freiheit zu genießen, die ich bis jetzt in meinem Leben nicht kannte. Mit 17 habe ich dann diese Gruppe schon übernommen, weil der damalige Gruppenführer, damals hießen die Fähnlein-Führer, der hatte irgendwie andere Lebensziele plötzlich und das war auch gut. Und dann hatte ich als 17-Jähriger schon 8 bis 12 junge Leute in der Führung. Die jüngsten waren 12, 13 und die ältesten waren so 19, 20 und wir haben gemeinsam Fahrten übernommen. Wir waren europaweit unterwegs. Das sind Freundschaften, die zum Teil bis heute halten. Also mein großer Teil meines Freundeskreises stammt wirklich aus dieser Zeit. Wir waren in Finnland, in Karelien, wochenlang irgendwie von einem See zum anderen, morgens schwimmen, Zelt aufstehen, mit Millionen von Mücken kämpfen. Wir haben die schottischen Highlands durchquert, wir haben in Korsika den Monte Cinto bestiegen, sind auf dem GR20 rumgelaufen, das Tavignano-Tal rauf und runter, sind in Griechenland auf den Olymp raufgeklettert und was wir alles für wilde Sachen gemacht haben, nachts in Amphitheater eingestiegen. Und also das war schon wild, was wir uns da alles so an Ideen ausgedacht haben. Auf jeden Fall waren wir immer wenn Ferien waren, ob das Osterferien 3 Wochen, Sommer 6 Wochen, Herbst nochmal 1 Woche oder 2, wir waren immer unterwegs, wandern, trampen. Dann treffen wir uns irgendwie 1 Woche am Nordkap und dann macht man Punkt aus. Und damals hatten wir gar keine Handys, wir haben nie jemand verloren, sondern es immer irgendwie wieder gefunden. Und sich dann praktisch so, heute würde man sagen, remote, unabhängig von Zeit und Raum zu bewegen. Man stellt sich an die Straße und weiß ziemlich sicher, in 5 Tagen später ist man am Nordkap oder in der Woche ist man wo auch immer. Und die kommen da zweierweise einfach passend an und da wartet man mal einen Tag, findet sich an der Post oder am Bahnhof. Da hatten wir so ein Selbstverständnis, das hat immer funktioniert, das war gut. Und natürlich waren wir alle mehr oder weniger sozialromantische Karl-May-Leser und Co. Und ich weiß, einmal war ich mit einem Kumpel, waren wir, der ist heute Justiziar in Liechtenstein, da waren wir auf dem Weg nach Jugoslawien und sind in Jugoslawien, ja klar, da gab es in Bosnien, gab es ja die Moscheen und das war für uns ja, das kannte man ja alles gar nicht. Das war ja wirklich der Orient. Der Muezzin ruft morgens, es riecht irgendwie nach gegrilltem Hammel. Und also es ist eine völlig andere Welt für uns gewesen. Und da waren wir unter anderem in einem Nationalpark wandern, der sich später als militärisches Sperrgebiet rausstellte. Jedenfalls hat uns ein netter Mensch nicht nur beim Treppen mitgenommen, sondern gleich bei der Polizei abgegeben, weil er uns für russische Spione hielt. Und die haben uns dann mal die Nacht durch verhört und sinnigerweise alle Filme gelöscht und Zahnpastatuben leer gedrückt und Pässe einbehalten und uns am nächsten Morgen dann mal an die griechische Grenze gefahren und darauf bestanden, dass wir das Land verlassen und möglichst schnell nicht mehr wiederkommen. So nette Dinge, das war, glaube ich, meine erste Nacht im Polizeigewahrsam, bis jetzt zum Glück auch die einzige. Und an dieser Grenze standen wir dann und dann hielt, wie 2, 3 Stunden später, hielt ein LKW und hinter ihm noch einer, so ein ganzer Konvoi. Die hatten noch weitere 3 kleinere LKWs und noch 3 PKWs geladen und erzählten uns auf der Fahrt, dass sie nach Syrien fahren, um dann die Autos dort in Damaskus zu verkaufen. Und wenn wir Lust hatten, könnten wir es ja als LKW-Fahrer eintragen lassen und da könnten wir mit über die Fähre nach Tartus fahren. Und dann können wir ja dann locker bis zum Schulferienende von Damaskus wieder heimtreppen. Genau, das fand man natürlich cool. So ein 17-Jähriger und ein 15-Jähriger lassen sich als Lkw-Fahrer eintragen. Da waren wir mit denen einige Tage unterwegs. Das sind Erlebnisse, die kann man ja am Campingplatz und woanders nicht machen. Die sind wirklich lebensprägend. Und dann, ja, das passt. Und dann haben wir dann von Aleppo 5 Tage gebraucht, bis wir wieder in Koblenz in der Schule waren. Das ging aber genau auf den Tag auch so ab. Natürlich war ich dann, wurde man dann auch einberufen nach dem Abi zur Bundeswehr und die Zeit habe ich dann auch noch logischerweise genutzt, meine Gruppe da, mein Fanland in Koblenz noch weiterzuentwickeln. Da waren wir auch noch weiter auf Fahrt und das System zu nutzen. Ich habe dann für jede 3000 Kilometer unfallfreies Fahren in der Stadt Koblenz als Fahrer für die Bundeswehr habe ich einen Tag Sonderurlaub gekriegt und das gab dann wieder ein paar Tage extra Fahrt. dann habe ich meinem Vater mitgeteilt, dass oder meinen Eltern gesagt, dass ich nach der Bundeswehrzeit noch mal ein Jahr oder zwei einfach in der Welt unterwegs sein will. Und dann hat er gesagt, naja, dann mach doch einfach in der Zeit deine Lehre bei mir. Dann fängst du am 1. Januar an und dann machst du dich weg, so wie der Plan ist. Und wenn du da bist, dann gebe ich dir 6 Mark auf die Stunde und dann kannst du dich ja finanzieren. Dann kommst du zur Zwischenprüfung wieder her. Und dann kannst du ja immer noch deine Abschlussprüfung machen und hast du die 2 Jahre doppelt genutzt, dann bist du dann derweil auch noch Großhandelskaufmann. Das fand ich ein ziemlich cooles, großzügiges Angebot. Das habe ich dann auch so gemacht. Dann war ich am Anfang Januar, bin ich mit einem Kumpel, bin wohl erstmal 4 Monate nach Südafrika gedüst und habe mich dann Südafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, also das ganze südliche Afrika angeguckt, da haben wir ein Auto gekauft und waren, ja, im Prinzip haben wir dann 20.000 Kilometer in den 4 Monaten gefahren und haben ja im Prinzip alles erlebt, was man da so erleben wollte, waren ganz viel eingeladen, weil, habe ich glaube ich auch in einem Podcast erzählt, das Thema Ansprachehemmung, wenn wir abends zu einer Farm rausfahren und fragen, ob wir ein Zelt aufstellen dürfen, dann hat das natürlich nicht nur Zufall, sondern auch sowas wie Methodik. Und in 4 Monaten haben wir genau keinmal ein Zelt aufgestellt, waren aber immer eingeladen und wurden von den Leuten verpflegt und weiterempfohlen, war mit den Jagen, Reiten, was man alles da so tolle Sachen macht, Tiere angucken, mit auf Safari, Brandberg bestiegen, irgendwie Land Rover Safari, weil man einfach mitfahren durfte und so. Das war einfach eine grandiose Zeit. Wieder zurück waren wir dann 6 Wochen später nochmal für 6 Wochen in Norwegen und Schweden und sind dann im Oktober nach Südamerika, One-Way-Ticket nach Buenos Aires aufgebrochen, auch zu dritt, Axel Bimbo und ich, und sind dann über Argentinien, Chile in den Süden runter und von Feuerland bis Alaska wieder hoch, haben zwischendurch Wochen auf Pferden, Booten, wie auch immer, wandern verbracht. Da bräuchte man eine Sendung für. Das war schon extrem gut. Ich war passend zur Zwischenprüfung, diesmal allerdings nicht mehr so ganz gesund mit Hepatitis wieder zurück, habe aber meine Zwischenprüfung, klar, muss man nicht bestehen, sondern nur machen, und war nach 5 Monaten in der Berufsschule und habe dann tatsächlich meinen Großhandelskaufmann als Abschluss gehabt mit 1,0 mündlich, schriftlich und einem Auszeichnung der IHK und der Anfrage, ob ich nicht irgendwie IHK-Prüfer werden möge. Seitdem bin ich dann auch bei der IHK in Koblenz als Prüfer für Großhandelskaufleute unterwegs gewesen. Im Nero der Wandervogel wurde ich dann zwischendurch auch noch zum Ritter geschlagen. Das ist ja keine Beförderung, sondern eine Bestätigung, weil man über Jahre eine Jugendgruppe gut geführt hat. Und von daher habe ich dann seit meinem 17. Lebensjahr das Thema Führungserfahrung. Und wenn ich jetzt auch wieder zurückgucke auf den Autoteileladen, seit meinem 10. Lebensjahr bin ich in diesem Bereich Handel unterwegs. Das wären also dann schon 50 Jahre. Weil ich irgendwie immer im Leben noch irgendwas parallel mache, das ist vielleicht ein strategischer Fehler, aber vielleicht auch nicht. Ich sagte ja, ich war ein kleines, dickliches, pickeliges Teenager-Kind. Ich hatte tatsächlich so viel Pickel, dass ich so viel Klerasil gar nicht trinken konnte, um die wegzukriegen. Bis mir irgendein Mensch mal gesagt hat, du, lass einfach Schweinefleisch weg, dann hast du keine Pickel mehr. Und dachte, naja gut, das kostet mich ja jetzt nicht so viel Mühe, mal Schweinefleisch wegzulassen. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Und das war der Einstieg in das Thema Gesundheit. Und dann habe ich dem Rat dieses Menschen gefolgt und habe gesagt, naja, da gibt es so ein so ein Dr. Brucker in Lahnstein und der schreibt irgendwie Bücher über das Thema gesund bleiben statt krank werden und da kannst du eine Ausbildung machen und die habe ich parallel zu dieser Großhandelsausbildung auch noch gemacht. Jedenfalls war ich dann nicht nur aus Südamerika zurück, sondern war auch noch geprüfter Gesundheitsberater, ärztlich geprüfter Gesundheitsberater nach laut GGB und war auch noch Großhandelskaufmann. Und dann habe ich überlegt, ja, was macht man denn damit? Hier Strategielehre. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass das noch nicht so ganz durchdacht war mit der Gesundheitsberatung, weil gesunde Menschen kommen nicht in die Beratung und kranke Menschen muss man ja natürlich zum Arzt schicken. Also war das jetzt nicht wirklich ein vielversprechendes Geschäftsfeld. Und dann hatte ich überlegt, ja, ich könnte ja Medizin studieren, das wäre ja ganz toll. Dann könnte ich wenigstens damit was anfangen und an der Gesunderhaltung von Menschen mitwirken. Hat sich sinnigerweise auch als Trugschluss herausgestellt, weil spätestens im dritten Semester war mir klar, dass ich niemals eine Facharztausbildung machen würde, sonst müsste ich ja 5 Jahre meines Lebens in dieser Weißkittel-Hierarchie in Krankenhäuser verbringen. Das würde meinem Prinzip Freiheit massiv widersprechen. Nee, also unterordnen unter Leute, die ich nicht wirklich ernst nehme, das war schon bei der Bundeswehr schwierig und das wurde im Krankenhaus noch schwieriger. Das ist schwierig. Das gelingt mir nicht wirklich gut. Und dann habe ich festgestellt, dass ja das System eigentlich eher ein Krankheitsunwesen wie ein Gesundheitssystem ist und man als Arzt, wenn man einigermaßen finanziell über die Runden kommen will, eigentlich dazu gezwungen ist, Leute krank zu halten. Das machen die ja nicht vorsätzlich, aber wenn man mal ordentlich Rheumatiker und Diabetiker als Hausarzt im Bestand hat, dann kommt man wenigstens rum. Und wenn man Leute zu schnell gesund macht, verdient man leider nichts. Und das ist leider einer der Grundsatzfehler im System. Und dann habe ich mir überlegt, das brauche ich jetzt auch nicht noch 6 Jahre lang weitermachen, bis ich dann Arzt bin und dann eigentlich nur von Igelleistungen lebe. Dann kann ich auch gleich in meinen Autoteilladen zurückgehen, was ich dann auch gemacht habe. Ja, also das sind so wilde Geschichten. Und da fängt eigentlich dann auch der Uli 2.0 an. Die Reisen und Co. habe ich fortgesetzt. Ich bin auch heute noch mit den eben erwähnten Kumpels einmal im Jahr immer noch eine Woche, 10 Tage, 2 Wochen unterwegs. Die Leute, die ich jetzt seit fast 45 Jahren kenne. Der Uli 2.0, der Händler und Produzent.
Wegebedarf, der Podcast. Die Route.
Im dritten Semester hatte ich ja festgestellt, mit dem Medizinstudium ist nichts, ich muss mir was Neues überlegen. Wegebedarf. Also das, was ich eigentlich wollte, das schaffe ich damit nicht, da kann ich es auch aufhören und mir was Neues einfallen lassen. Um mir was Neues einfallen zu lassen, bin ich erstmal nach Indien. Die ersten 4 Wochen war ich mit einem Kumpel gemeinsam unterwegs, der ist dann wieder heim. Und dann war ich noch mal einen Monat in Indien allein unterwegs und weiter dann in Nepal, in Tibet und zum Schluss in Pakistan. Und wenn die Leute mich gefragt hatten, so im Monat 2, nach dem Motto, was bist denn du vom Beruf? Dann habe ich immer gesagt, ja, ich bin Medizinstudent. Im Monat 3 habe ich denen erzählt, ja, ich war Medizinstudent und weiß noch nicht, was ich so mache. Im Monat 4 habe ich denen erzählt, ja, ich war Medizinstudent und wahrscheinlich werde ich irgendwie Autoteilehändler. Und im Monat 5 habe ich den Leuten erzählt, ja, ich bin Autoteilehändler. Also diese Transformation, die hat es anscheinend im Kopf gebraucht. Ich bin dann relativ mager von Pakistan wieder heimgeflogen, weil da war nicht nur Ramadan und ich war sehr abgemagert und hatte mir einen ganz hässlichen Schnurrbart wachsen lassen. Im islamischen Ländern braucht man irgendwie einen Bart. Und sondern hat er auch noch irgendwie mehr Magen-Darm etwas eingefallen. Also meine Eltern waren schier erschrocken, was da für ein Geist von unterwegs wieder zurückkam. Aber es war ein guter Zeitpunkt, jetzt auch entschlossen ins elterliche Geschäft einzusteigen und zu gucken, was ich denn da so bewirken wollte. Und auf diesem Weg in den Einstieg ist mir dann auch aufgefallen, oder bin ich auch über eine Anzeige, das ist immer bei der EKS, eine Anzeige von der EKS, vom Professor H.C. Wolfgang Mewes gefallen. Ihre Strategie ist falsch. Und wenn ich mir so den Autoteileladen rückwärts angucke, man wird ja immer hinterher schlauer, aber damals war mir da auch schon klar, wir sind gerade in einer Querbewegung, die jetzt keine Dynamik mehr nach vorne hat. Mein Vater hatte, als er 1971 übernommen hat, hat er sich auf das Thema dicke Brocken konzentriert, Kupplungen, Gelenkwellen verkaufen, und hatte das aber irgendwann mal vor lauter Wachstum aus den Augen verloren, weil er einen Mensch eingestellt hatte, seinen ersten Außendienstler, der aus dem Bereich PKW kam und ja, so kleinere Sachen wie Bremsbeläge und irgendwelche Bremsen, Antiquietschpasten und so ein Zeug verkauft hat. Da war der wohl ganz gut mit unterwegs, aber plötzlich hatten wir so einen Gemischtwarenladen. Für PKW, für LKW, für Endverbraucher, für Niederlassungen, für freie Werkstätten, für ein wenig schwierig, EKS-Prinzip, spitz statt breit, da waren wir breit aufgestellt, everyone's darling is everyone's fool, man hat kein Profil, die damals schon 15 Mitarbeiter, die rotierten alle völlig im Stress den ganzen Tag zwischen 6 Amtsleitungen hin und her, wir haben richtig viel Umsatz gemacht, aber leider gar kein Geld verdient. Das hielt sich irgendwie schon länger die Waage, nur der Stress nahm noch zu und dann konnte ich ja jetzt als neuer Einsteiger mit keinen Vorerfahrung, konnte ich den Leuten jetzt aus den EKS-Prinzipien ja erklären, wie das jetzt funktioniert, was ihr euch vorstellen könnt, dass das natürlich nicht die leichteste Übung ist, den erfahrenen Menschen zu erklären, dass sie es plötzlich anders machen sollten. Ich mag es mal an einem Beispiel illustrieren, aber dann gehen wir wieder fort. Ich war mit diesem einen Außendienstler unterwegs, den wir damals hatten, und sagte, ja, du erzähl mal, wie du das bei deinem Kunden machst, wir fuhren zu einem Spediteur und der stellte sich dann vor, ja, guten Tag, mein Name ist so und so, ich komme von der Firma HZ Autoteile und Sie wissen, wir bauen Gelenkwellen sogar selber, die haben eine umgekehrte Verschiebung, die ist sogar Teflon beschichtet und die haben selbstschmierende Gelenke. Der Spediteur hat uns ein bisschen erstaunt angeguckt und dann gesagt, ja, ist gut, ich melde mich dann, wenn ich was habe. Und dann haben wir uns bedankt und sind wieder gegangen und dann habe ich den Kanotwisch im Auto gefragt, was war denn das jetzt? Ja, was hast du denn erzählt? Ja, dass unsere Gelenkwellen länger halten. So, ich hätte ich jetzt so spontan nicht verstanden, aber lassen wir mal dahingestellt. Aber warum sollten die denn länger halten? Ja, da wäre doch cool, wenn die länger halten. Sag ich, wer braucht denn länger haltende Gelenkwellen? Wie ich das denn meine? Sag ich, ja, ich meine, du bist jetzt länger im Markt, aber soweit ich das recherchiert habe, ist das so, dass LKWs ohnehin nach 800.000 Kilometern verkauft werden und eine Gelenkwelle per se mal, wenn nichts weiter vorkommt, 1,5 Millionen Kilometer halten. Also welches Interesse sollte denn ein Spediteur haben, länger haltende Gelenkwellen zu kaufen, wenn er auch bei halben Laufzeit der Gelenkwelle schon den LKW verkauft? So hätte er das ja auch noch nicht gesehen. Sag ich, nee, komm, dann mache ich mal den nächsten. Ich hatte ja jetzt EKS-Schulung und so, Nutzsortierung. Und dann habe ich den Spediteur gefragt, Sie bekommen von der Firma HZ Autoteile, sagen Sie mal, wenn da einer Ihrer 30 LKWs jetzt auf dem Heimweg liegen bleibt, weil irgendein Dackel in der Werkstatt mal wieder die Fettpresse nicht dran gehalten hat und die einfach wegen Fettmangel einfach abreißen und der steht jetzt mitten auf der Autobahn um 40 Kilometer fern der Heimat. Abschleppen, umladen, Konventionalstrafen, wie auch immer. Wie wichtig wäre Ihnen denn eigentlich, dass dann 2 Stunden später Auto mit der passenden Gelenkwelle im Ratschekasten und 10 Schrauben auf der Autobahn steht und die passende Gelenkwelle ausliefert? Und dann fragt der Spediteur, oh ja, prima, kannst du mir Kärtchen da lassen? Und das war übrigens tatsächlich der Anfang von der Nutzenumorientierung in dem Laden, wo wir dann nicht mehr Produkte erklärt haben, sondern schneller wieder auf die Straße verkauft. Und in dem Moment, Kittelbrennfaktor, haben wir ja schon gelernt, da, wenn es wirklich wehtut, brauchen wir ja keinen Rabatt mehr geben. Rabatt ist dann plötzlich eine Stadt in Marokko und der zahlt dann auch natürlich einen Nachtlieferaufschlag für einen 24-7-Service. Wir haben ja dafür auch extra eine Fertigung aufgebaut, weil das kam damals öfter vor. Das war die Money-Making-Maschine, die wir in dem Laden hatten. Das muss man tatsächlich so sagen. Also neben dem Umbau, dass wir die Fertigung für Gelenkwellen aufgebaut haben, haben wir auch natürlich uns intern nochmal aufgeteilt. Ich habe die Endverbraucher nach Hause geschickt. Wir haben den einen Bereich für LKW auf Kupplungen und Gelenkwellen getrimmt, den anderen Bereich für PKW-Kunden auf den Bedarf der freien Werkstatt. Also alles, was die freie Werkstatt nicht braucht, haben wir ohnehin rausgeschmissen. Wir haben zigmal am Tag geliefert. Lange vor Amazon Prime haben wir so eine Art Lieferpauschale eingeführt. Ich habe mit einem Haufen Taxiunternehmer kooperiert, die einfach auf den Strecken, die sowieso fuhren, Pakete für uns ausgeliefert haben. Wir haben Bestellprozesse über, damals wurde noch gefaxt, einfach Kfz-Schein in der passenden Hülle, die wir natürlich geliefert haben, ankreuzen, was die brauchen und die Lieferzeit draufschreiben. Und dann, wir reden über 1990 bis 2001. Das war noch, ist noch länger her, da gab es noch nicht so viel Internet. Und da waren wir unserer Zeit, also sowas von weit voraus. Vergleichbare Produkte habe ich in Pakete gepackt. Sachen, die sich nicht rechneten, haben wir mit anderen Sachen aufgehübscht. Also da waren wir schon schwer im Stress. Schwer im Stress ist ein gutes Stichwort. Derweil hatten wir auch noch kein Warenwirtschaftssystem. Das habe ich zwischendurch eingeführt. Sowas wie Mitarbeiterführung und Beteiligungsmodelle gab es nicht. Ich habe das Thema Wunschauto, Wunscharbeitszeit, Wunschgehalt eingeführt, wenn die Leute auf ihrer Strecke nach Hause, wenn den Kofferraum voll hatten, das hieß dann damals 1500 Umsatz, dann konnten die Feierabend machen und die Sachen ausliefern. Da hatten wir eine sehr liberale und sehr auch finanziell großzügige Methode, wie man die mit den Leuten umgehen. Wir haben die Lebensziele der Mitarbeiter zu strategischen Zielen der Firma gemacht. Neben dem Strategiewechsel, den ich eben erzählt habe, Konzentration auf die zwei Zielgruppen in zwei Geschäften quasi, haben wir auch noch das Wachstum bewältigen müssen. Und das war der Hauptstress, den Stress mit im Prinzip veränderungsresistenten Mitarbeitern und der Hauptstress mit Vatern, weil er hatte ja einen anderen Führungsstil. Da kommt dann der Podcast, der Weg zu einer Tagewoche, weil irgendwann hat der Tag nur 24 Stunden, von denen war ich 18 in der Firma, das reichte dann auch. Und dann habe ich die Reißleine gezogen und alles so umorganisiert, dass ich dann auch nicht mehr gebraucht wurde. Also da gab es massiven Wegebedarf, der in der Podcast-Folge, ich glaube 7, der Weg zu einer Tagewoche, könnte man auch Ilf heißen, dann umgeändert habe. Und dann hatte ich, 1994 meine Freiheit wieder und der Laden lief tatsächlich von alleine. Da gab es derweil nicht nur einen Innovationspreis 1994 für einen innovativen Mittelstand, sondern natürlich auch das eine oder andere Déjà-vu. Und da mag ich jetzt zwei, neben der EKS, zwei Einflussnehmer oder Geber noch nennen. Das eine war, wir hatten einen relativ hohen Verschleiß an Mitarbeitern. Das lag unter anderem an den unterschiedlichen Führungsmethoden von mir und meinem Vater, weil wenn man am Ende niemand was recht macht, der eine sagt, mach Licht an, damit man was sieht, also ich, und der andere sagt, nee, mach Licht aus, wir müssen Strom sparen, also mein Vater, das ist für Mitarbeiter auf der schon sehr lapidaren Ebene schwierig, und wenn es um schwierige Grundsatzdinge geht, dann ist es noch schwieriger. Derweil hatte ich irgendwann mal einen Coach, einen Dr. Jakob Derbolowski, der mich mal irgendwann mal gefragt hat, so nach dem Motto, sagen Sie mal, direkte Frage, mögen Sie sich eigentlich selbst? Da war ich so verdutzt und gesagt, wie, ob ich mich selbst mag? Keine Ahnung. Sagte, ja, fragen Sie mal, mögen Sie sich selbst? Wie kommen Sie auf die Idee? Ja, warum sollen Sie denn Ihre Mitarbeiter mögen, wenn Sie sie selber auch nicht mögen? Das hat mir dann schon zugesetzt. Da ist übrigens auch dann die Grundüberlegung eines anderen Führungsstils daraus entstanden, den wir in dem Podcast Fliege oder Biene gut nachhören können. Suche ich die Scheißhaufen und die Fehler quasi und reibe die meinen Mitarbeitern durchs Gesicht. Da hatte ich sicher mal den schwarzen Gürtel im dritten Dan zum Thema Fehler finden. Das motiviert jetzt wirklich keinen. Oder gebe ich den Leuten den Freiraum und die Größe und die Rückendeckung zu wachsen und kann mich dann selber rausziehen. Das nenne ich dann eher den Bienenstil, weil wir dann den Nektar und den Honig dahinter suchen. Das war der eine, der dann massiven Einfluss hatte. Und zum Thema Ein-Tage-Woche war es ja der Freiherr von Richthofen, Volkmar Freiherr von Richthofen, der mir erzählt hatte, auch als Coach, dass man ja durchaus Dinge delegieren könnte, dass gerne übrig blieben. Eine Geschichte von dem Verwalter seines Großonkels, der von Richthofen, der Vater von dem roten Baron. Und der dritte im Bunde war P.A. Müller, Peter Alfons Müller, ein Verkaufstrainer, den ich bei der IHK kennengelernt hatte, von dem ich gelernt habe, wie das mit dem Kaufen, Lassen und Nutzenorientierung im Verkauf funktioniert. Das ist ja nie so, dass das alleine nur wirkt, sondern das ist ja dann schon viel zusammen. Jedenfalls in Summe war das eine spannende Zeit. Nachdem ich hier angefangen hatte, mich zu mögen, konnte ich auch anfangen, andere zu mögen. Habe dann meine Frau Anja kennengelernt. Wir waren 89 versuchsweise das erste Mal gemeinsam 3 Wochen mit dem Rucksack unterwegs in Marokko und kamen dann gemeinsam auch als Paar wieder. Das hält jetzt mit 2 Jahren Unterbrechung auch schon 33 Jahre. Das ist auch sehr cool. Dann haben wir immer Reisen dann auch wieder weiter zusammen gemacht. Also der Uli 1.0, der zog sich mit den Reisen natürlich auch in 2.0 durch. Wir sind immer Mitte Dezember weg und Mitte Januar wiedergekommen, waren mehrfach in Indien, in Nepal, in Guatemala, in Venezuela, ich weiß nicht wo, überall auf der Welt. Und zwischendurch ja immer mit dem Rucksack unterwegs, immer sehr Basics. Was wir nicht geschafft hatten, obwohl wir 1992 geheiratet haben, war eine gemeinsame Wohnung. Wir wohnten immer noch 200 Kilometer auseinander. Das haben wir dann 1994 geändert und haben dann eine Wohnung in Speyer gemeinsam bezogen, unsere erste gemeinsame Wohnung. Da hatte ich aber die Ein-Tage-Woche so weit am Laufen, dass ich dann von Speyer die 200 Kilometer nach Koblenz oder 180 mal schnell an einem Tag fahren konnte, wo ich dann Bock auf Autoteile hatte. Und da beginnt eigentlich auch die Geschichte von Uli 3.0. Uli 3.0, der ist im Prinzip von 1994 bis 2018.
Wegebedarf, der Podcast. Die Freiheit gebe ich dir.
Die Ein-Tage-Woche lief ja jetzt. Ich hatte Zeit für neue Wege und ich meinte, ich hätte jetzt ein bisschen Erfahrung damit, wie man eine Firma umbaut. So ein bisschen andeutungsweise hatte ich das ja erzählt, dass das nicht so ganz einfach war und weil er schon so seinen Struggle mit hat. Und dann habe ich in der FAZ, damals hat man ja noch mit Zeitungen gearbeitet, habe ich eine Anzeige reingepackt und da haben sich einige Leute darauf gemeldet, auf die Anzeige Wachstum und Motivation produzieren, hieß die. Und unter anderem meldete sich auch die Schwäbisch Hall Training, eine Tochter der gleichnamigen Bausparkasse, und wir haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Und da habe ich in diesem Kooperationsvertrag das Thema genossenschaftliche Banken und Wertewelt kennengelernt. Gelinde gesagt, hatte ich ja als Trainer nicht so viel Erfahrung, aber das Thema, man kriegt eine Chance und eine vernünftige Ausbildung, das fand ich sehr lobenswert. Parallel dazu, das erzähle ich noch vorher, gab es dann auch noch eine andere, fand ich, vielversprechende Anzeige. Da meldete sich jemand aus Japan, ein Dr. Thomas Hammes, der in eigentlich als Zell an der Mosel stammt, mit einer Japanerin verheiratet ist und in Japan, in Tokio eine Sprachschule betreibt und das Buch Japanisch im Sauseschritt geschrieben hat. Und er meldete sich mit einer interessanten Geschäftsidee, die damals war Multilevel Marketing ja sehr hip. Und dann habe ich mir das auch angeguckt und tatsächlich parallel mit beidem gestartet. Interessanterweise habe ich immer irgendwie 2 Sachen im Leben parallel. Keine Ahnung, warum das so ist, aber das zieht sich auch so durch. Und da ging es im Multilevel-Marketing um so konsumierbare Güter. Nu Skin steht für neue Haut, aber die hatten alles Mögliche, was die Baby-Boomer-Generation so braucht. Und was mich an der Firma faszinierte, waren ja 2, 3 Sachen. Das eine war eine extreme Orientierung auf das Thema Kundennutzen. Das hat ja gut bei mir eingezahlt. Und das zweite war, so wie die ihr Vergütungssystem und ihre Kooperation hatten. Im Multilevel Marketing, MLM, sagt man ja immer, man wird gewisse Stufen tief bezahlt. Es gibt ja so Uplines, man könnte sagen Chefs, und Downlines, das sind Leute, die die Sachen unter einem, wenn man das so hierarchisch sehen wollen, konsumieren. Und wenn man dann jetzt sechs Stufen tief 5% bezahlt wird, ist es völlig egal, wo man die 5% anrechnet. Mit den Führungsebenen hat man keinen Stress, weil jeder die gleichen 5% verdient. So, das aber mal ganz praktisch gesehen, wenn dann zum Beispiel Länderopening in Thailand war und meine übernächste Upline, also Dr. Thomas Hammes war meine direkte Upline, saß in Tokio, Marianne war die darüberliegende Upline von Thomas, saß in New York und ihre Upline war Michael Bacharach, auch in Amerika. Dann haben wir geguckt, welche Kontakte ich denn da generieren konnte und Marianne sah gut aus, blond und blauäugig, sehr eloquent, sehr gewinnend, hat dann einfach die Leute unter mir eingeschrieben. Und dann war es ja völlig egal, weil die 5% habe ich verdient, die hat der Thomas verdient, die hat Marianne verdient, die hat der Michael verdient. Wir hatten keine Konkurrenz, sondern eine grandiose Kooperation. Also diese Art von Abrechnungssystem, die habe ich ja geliebt, weil das einfach ein mega Win-Win war. Und lustige Randanekdote, ich hatte eine Visitenkarte mit Office New York, Office Tokio und Office Speyer Adresse drauf. Und wenn einer in New York angerufen hätte und bei Marianne gefragt, er hätte mich gern gesprochen, hätte sie gesagt, oh, der Ulrich ist gerade nicht im Büro, der ist gerade in was weiß ich wo. Und es waren so, also es war echt eine lustige Zeit, die wir da hatten. Hat lange gut gegangen und was ich gut fand, war, dass man plötzlich, obwohl man das nicht kennt, hunderte von Leuten in seiner sogenannten Downline hat, die irgendwelche Sachen kaufen, an denen man provisioniert wird. Also sowas wie passives Einkommen, konsumierbare Güter, die einfach jeden Monat nachbestellt werden. Das war schon ein geiles Geschäft zum Thema Zeit und Geld tauschen. Nee, plötzlich hat man passives Einkommen in einem kooperativen Team, was die absolut gleiche Interessenslage hat, nämlich 5% am Gesamtgruppenumsatz. Und das war einfach sehr lohnend. Es ging gut bis zur Asienkrise, wo uns dann zuerst mal der thailändische Baht und später der philippinische Peso um die Ohren geflogen ist. Und dann habe ich in Deutschland nicht weiter gestartet, weil das war der schwierigere Markt. Die sind alle so kritisch und so zäh. Die kaufen lieber beim Aldi und beim Lidl wie bei ihrem eigenen Unternehmen. Ich habe es nicht verstanden, aber die asiatischen Gruppen, die liefen einfach gut. Die haben Spaß gemacht. Ich war wochenlang in Bangkok und wochenlang in Manila, habe die wildesten Leute kennengelernt und Trainings in Englisch und in keine Ahnung was für Sprachlernen gemacht. Also es war eine coole Zeit. Es war schade, dass es dann nach dieser Asienkriege, ich habe einfach nicht mehr angefangen, das hat sich dann nicht mehr gelohnt. Training lief auch derweil ja gut. Das war dann mit der Zeit gegen Geld tauschen. Die SAT hat mal Einblick in die Bankenwelt verschafft und da hat mir ja die genossenschaftliche Wertewelt, einer für alle, alle für einen, viele Menschen besitzen gemeinsam eine Bank, gut gefallen und im Sinne der EKS-Strategie, erfolgsversprechendes Geschäftsfeld, die haben überhaupt kein Firmenkundengeschäft. Die machen nur private und Filialleiter, Filialberatung, aber Firmenkunden, da gibt es überhaupt gar kein Konzept. Und da ich ja nun immer noch der einzige Unternehmer in dem Bankenbereich bin, der sich auf Firmenkunden seitdem konzentriert, war das natürlich eine gute Nische. Ich habe dann mit der Volksbank in Kaiserslautern und der Volksbank Heilbronn habe ich dann ein Beratungskonzept pilotiert und auch dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken zur Verfügung gestellt. Das ist auch in den VR-Finanzplan Mittelstand eingeflossen. Später gab es auch für das Konzept mal das BVR-Profi-Siegel. Ist auch das einzige Mal, dass ein Trainingskonzept so ein Siegel bekommen hat. Und dann, weil das so gut lief, hatten die dann in Heilbronn eine nette Veranstaltung gemacht, wo 18 Banken eingeladen und gekommen sind. Und von den 18 sind 15 Kunden geworden und ein Großteil davon sind heute viele, viele Jahre später immer noch Kunde. Ich konnte bei der SAT nicht nur das Thema Firmenkunden entwickeln und da 10 Berater im Team aufbauen, sondern auch das Thema kaufen lassen statt verkaufen müssen, nutzenorientiertes kaufen lassen, weil ich auch festgestellt habe, der Schmerzpunkt bei Firmenkundenberatern oder bei anderen ist, dass die im Wesentlichen Berater werden wollten und keinen Bock auf Produktverkauf und Vertriebsdruck hatten, sondern lieber nutzenorientiert kaufen ließen. Da konnte ich dann die 50 anderen Trainer fit machen und die 10 im Team Firmenkunden fit machen und hatte dann auch so ein Stück weit passives Einkommen, weil an deren Umsätzen ich natürlich auch mit partizipiert habe. Also das war eine gute Zeit, auch kooperativ mit der R&V-Versicherung zusammen, weil wir da über einen Deal, den ich angezettelt hatte, Zugriff auf den R&V eigenen Trainerpool hatte, dass wir Banken sagen konnten, nimm zwei Trainer, zahl aber nur einen. Die R&V stellt ihren zur Verfügung, um von der Verstetigung zu packen. Das heißt, du kriegst immer zwei Trainer, musst aber nur einen zahlen. Das war natürlich ein Mega-Geschäft, auch vom Preis her unschlagbar gegenüber anderen Angeboten. Irgendwann gab es eine veränderte Vertriebsstrategie bei der R&V und dann sind die zentral gesteuerten Trainer plötzlich alle umverteilt worden und dann hatte ich leider keinen Zugriff mehr auf den Pool. Aber trotzdem gelte ich in einigen Kreisen immer noch als verlängerte Werkbank. Wenn irgendwas gar nicht funktioniert, dann werde ich immer gerne dazu geholt. Das war eine sehr nette, sehr, sehr lange funktionierende Kooperation, die auch ja für alle Beteiligten sehr viel Win-Win und sehr viel Spaß gemacht hat. Das Thema bei der SAT endete dann irgendwann mal, als einer der Geschäftsführer gierig wurde und meinte, er musste Provisionen kürzen. Weil für irgendeinen Folgeauftrag wollten sie keine Provision bezahlen, hat dann 5.000 Euro der Provision gespart, aber eine Million Umsatz gekostet, weil ich dann einfach auf eigene Kappe weiter trainiert habe. Dann hatten sie den Geschäftsführer gewechselt, der Neue rief dann wieder an und sagt, kannst du wiederkommen? Ging dann auch wieder einige Jahre gut, bis dann der dann amtierende Geschäftsführer wieder anfing, an Provisionen zu sparen. Und nachdem ich dann auch wegen einem, damals 10.000 Euro, wo sie für meine Begriffe unberechtigt gekürzt haben, sagte, wenn ihr das nicht wollt, hat dann 2,5 Millionen Umsatz gekostet, aber alles gut, müssen Sie ja selber wissen. Passt. Also eine spannende Zeit, die wieder völlig neue Horizonte eröffnet hat und auch wieder genau nach allen EKS-Prinzipien funktioniert hat, wie vorher auf die Nische konzentrieren, gucken, was brauchen die, wo ist der Schmerzpunkt und was steckt eigentlich dahinter, was kann man innovativ besser machen, wie kann man kooperativ mit anderen unterwegs sein, gleiche Zielsetzung, läuft auch gerade wieder gut an. Da gibt es ja einen Podcast Nummer 50, der beschreibt, was da so im Hintergrund noch gelaufen ist, weil das eine oder andere ging ja auch an der Börse schief, wo ich auch einen Haufen Geld versenkt habe. Könnt ihr euch in Folge 50 anhören. Und in Folge 54 beschreibe ich ja auch, was dann die Jahre später passiert ist. Das lief gut bis 2014, wo ich dann überlegt habe, naja gut, jetzt könnten wir was Neues machen. Ich hatte mal gerade ohnehin einen der ersten Teslas in Deutschland bestellt. Ich war, glaube ich, Auslieferung 276 oder sowas in Deutschland. Das war ja noch ein Stück weit Abenteuer mit der Elektromobilität. Und die Diskussion hieß ja immer, die fahren nicht weit genug und die sind zu teuer. Und ich wollte beweisen, dass das natürlich nicht so ist. Typischer EKS am Engpassen. Nach dem Motto, es ist der Preis und es ist die Reichweite. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite Arbeitgeber suchen immer gute Leute und haben eigentlich eine Verantwortung für Umwelt. Und das lässt sich doch ein Geschäft draus machen. Dann habe ich die EMA, E-Mobilität für alle EG, gegründet mit der Idee, dass wir Elektroautos, billiger, neue Elektroautos als gebrauchte Verbrenner für Arbeitgeber hinkriegen, damit die ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können und damit auch einen Wettbewerbsvorteil im Markt haben. Und natürlich auch Glaubwürdigkeit und Verantwortung und Umweltschutz zieht sich ja durch. Habe ich leider nicht ans Laufen gekriegt, 4 Jahre Gas gegeben. Ende 2019 hatten wir sehr vielversprechende Projekte am Start. Peugeot Deutschland hätte 500 Gebrauchtwagen im Jahr über uns gedreht, damit wir die Umweltprämie in sicherstellen. Die Teambank hätte eine nette Roadshow mit uns gemacht. Der Berliner Anbieter Parkstrom wollte mit uns bundesweit das Thema Hotelvermarktung angeben. Im Vogelverlag waren wir dabei, das Thema Fahrschulen zu elektromobilisieren. Und ja, nebenbei hatte ich ja noch eine Plattform für Hotels mit Ladestrom an den Start gebracht, die auch über die EMA lief. Wir hatten 80 Mitglieder gewonnen, leider nur eine Genossenschaftsbank. Ich hatte völlig überschätzt, wie die Innovationsbereitschaft von Genossenschaftsbanken und Unternehmern ist. Wir waren einfach wahrscheinlich 4 Jahre zu früh oder noch zu kompliziert. Am Ende waren die Berechnungsvorgänge für diese Gehaltsumwandlungen und Gestaltungen, die waren schon auch recht kompliziert. Und die auf den Weg gebrachte App, die wäre auf Dauer zu teuer geworden. Jedenfalls war das ein oder andere, wo dann Projekte abgesagt wurden und. Und plötzlich war dann Januar 2020, also noch vor Corona, wo dann von 10 Projekten 9 sich in Luft auflösten. Und das 10. das mit Parkstrom und der Vermarktung der Hotels habe ich dann gecancelt und erstmal Full Stop verkündet. Da habe ich ja den Podcast Nummer 54, Uli erfindet sich neu. Aber auch da war es so, um das in Kürze nochmal zusammenzufassen, wenn ich jetzt diese 4 Stufen zusammen gucke und sage, was habe ich denn für Stärken und, dann ist natürlich, wenn man das jetzt konsequent nach EKS-Prinzipien nachvollziehen würde, zu sagen, ja, wo es immer schon gut war, wo ich immer schon Spaß gemacht hatte, war das Thema draußen sein und wandern, wo ich festgestellt habe, dass Unternehmer in diesen Phasen, die ich auch selber durchgemacht hatte, keine Begleitung hatten. Da ist dann eben das Thema Hike and Strike Wandercoaching auf der einen Seite rausgekommen und auf der anderen wieder 2 Dinge parallel. Die Engpässe in Banken zum Thema Vertrieb und Kundennutzenorientierung haben sich ja auch noch nicht gelöst. Und von daher hatte ich die Corona-Zeit ja genutzt, all mein Trainerwissen in einen einjährigen Online-Kurs zu gießen und den kooperativ über verschiedene Verbundpartner zu vermarkten, um den Engpass aus den Kreditanfragen mehr Nutzen für die Unternehmer und auch mehr Ertrag für die Bank rauszuholen, um aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, weil das deren Schmerzpunkt ist. Und deswegen der rote Faden, der sich immer durchzieht, das ist schon das Thema Bank neu denken, Unternehmer sein neu denken, in Summe das Geschäft einfach leichter, menschlicher und nachhaltiger zu machen.
Wegebedarf, der Podcast, dein Ziel.
Zum Ende eines Podcasts gibt es ja traditionell 3 Tipps für auf den Weg zum Reflektieren und natürlich Umsetzen. Ich mag mal den roten Faden zusammenfassen und daraus die 3 Tipps ableiten. Was der rote Faden in den, das hört sich so brutal viel an, 60 Jahren war, zumindest mal in den aktiv gestalteten der letzten Phasen 3 und 4, war die EKS-Strategie, und zwar im Wesentlichen da der Punkt Nutzenorientierung. Bei den Werten war es das Thema Freiheit, Gesundheit, Lebensqualität, Fairness, Kooperation. Und am Ende ging es grundsätzlich immer darum, lieber die Lebensqualität in den Vordergrund, also wieder die Nutzenmaximierung und nicht die Gewinnmaximierung in den Vordergrund zu stellen. Wenn mich jemand fragt, hattest du eigentlich ein Vorbild? Sage ich, nee, ich hatte zwar den einen oder anderen, der natürlich massiv Einfluss in meinem Leben genommen hat und von den vielen Menschen ja ganz viel gelernt habe. Aber ich würde es mal so wie Frank Sinatra sagen, I did it my way. Und von daher würde ich auch die 3 Tipps genau daran hängen und sagen, was immer wichtig ist, um authentisch zu bleiben, um seine Freiheit zu behalten und seine Lebensqualität aufrechtzuerhalten und sich nicht im Hamsterrad von anderen auffressen zu lassen, sind 3 Dinge. Und zwar das eine, verkauf dich nie an andere, sondern sei kooperativ, aber verkauf dich nicht. Bleib dir treu. Das zweite ist, bleib deinen Werten treu. Guck, dass du die klar hast und dass du in jeder Lebensphase einfach immer schaust, lebe ich das so, wie ich das gerne hätte, ist das mir gemäß. Und die dritte, das ist vielleicht die anstrengendste, der dritte Tipp, vertraue dem Resonanzprinzip. Die richtigen Leute werden zum richtigen Zeitpunkt einfach auftauchen. Das hört sich jetzt so entspannt an, aber ich glaube tatsächlich, dass diese 3 Tipps, die kosten zwar manchmal richtig viel Nerven, am Ende zahlen sie sich sowohl deine Lebensqualität als auch finanziell aus. In dem Sinne, bleib dir treu und find deinen Weg. Und da helfe ich natürlich auch gerne bei, logischerweise. Dafür gibt es ja die Hike and Strike Gruppen. Melde dich gerne mit deinen Ideen, deinen Anregungen, deinen Kommentaren, deinen Fragen. Also bis zur nächsten Folge. Mach's mal gut und bis bald. Tschüss.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge! Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.